Gabi hat sich noch mal kurz gemeldet. Sie will es wahrscheinlich noch etwas ergänzen zu gerade, nehme ich an.
Nein, will ich gar nicht mal. Möchte ich jetzt auch so stehen lassen mit Palästina und Israel. Ich wollte eingehen auf das, was Günther eben gesagt hat. Ich denke, also zweierlei wollte ich. Einmal auf das, was Günther gesagt hat und außerdem noch eine Frage stellen. Ich finde das zwar alles im Prinzip Forderungen, die du aufgestellt hast und die würden zum Beispiel, was weiß ich, für einen Katalog für einen Ostermarsch oder so sicher sinnvoll sein, aufzuschreiben. Aber wenn man jetzt wirklich eine Kampagne machen will, im Hinblick auf die Bundestagswahl, dann finde ich es schon wichtig, nicht zu viele Forderungen aufzustellen. Und da finde ich, dass ein guter Vorschlag von dir, Andreas, vielleicht noch ergänzt um die eine oder andere Forderung, wenn wir das doch beschränken würden. Das Zweite, was ich wollte dich kurz zu Belarus fragen, weil da ja jetzt auch immer so viel in der, was weiß ich, in der Presse und sonst wo steht, wobei ja wohl klar ist, dass es dort genug Grund gibt für die Regierung, das ist ja gar keine Frage, aber der Umgang damit, die EU mischen sich ja sehr massiv ein, und die Frage ist, wie sollte die EU-Politik, die deutsche Politik im Hinblick auf Belarus sein? Was ist deine Meinung dazu?
Also ich finde zunächst mal ist wichtig von der Analyse her die Unterschiede zwischen der Situation in Belarus und in der Ukraine für 5 Jahre. Erstens, es gibt nicht das ökonomische Gefälle Ost-West, West-Ost, das es in der Ukraine gab und gibt. Zweitens, es gibt nicht das Gefälle zwischen Menschen, die eher, sagen wir mal, Richtung Russland tendieren in der Ostukraine und Menschen, die eher Richtung Westen tendieren im Westen des Landes. Drittens, es gibt nicht die unheilvolle Rolle, die die Oligarchen in Ukraine spielen und spielen. Viertens, für Russland ist Belarus rein vom Blick auf die Landkarte natürlich auch ein Stück Puffer zwischen der NATO und zur NATO, die sich immer weiter ausgedehnt hat seit 1990. Aber die strategische Bedeutung von Belarus für Russland ist doch deutlich geringer als etwa die Bedeutung der Krim und vor allem, also der Ukraine und vor allem der Krim mit dem wichtigen Militärstützpunkt der Russen in Sewastopol. Und deswegen sehe ich auch das Interesse auf der russischen Seite anders als mit Blick auf die Ukraine und die Krim. Man muss auch daran erinnern, dass es ja ein eher spannungsreiches Verhältnis zwischen Moskau und Minsk, also den Regierungen Lukaschenko und Putin in den letzten Jahren gegeben hat, weil Russland, das ja alle ehemaligen Republiken der Sowjetunion nach 1990 als, Zitat, nahes Ausland definiert hat und damit als legitimes Einflussgebiet für Moskau. Und die Versuche der russischen Regierung, Belarus möglichst nah an Russland anzubinden, politisch, aber auch ökonomisch, sind bei Lukaschenko immer eher auf Widerspruch und Widerstand gestoßen. Deswegen ist meine Analyse von Putins Interesse, dem wäre gar nicht so unrecht, wenn Lukaschenko zwar an der Macht bleibt, aber durch diese Widerstand und die Opposition doch deutlich politisch geschwächt würde, weil dann wäre er in der mittelfristigen Zukunft weniger ein Widerpart gegen russische Wünsche, als er das bisher war. Ich sehe das nicht so scharf, Gabi, wie das bei dir klang, dass sich die EU hier massiv einmischt. Auch hier würde ich Unterschiede zunächst mal beobachten im Verhalten der EU in der Ukraine. Einmal die Verhandlungen, die die EU geführt hat, noch mit der Regierung Janukowitsch, die ja klar darauf liefen, in der Ukraine neoliberale Politik durchzusetzen, als Preis eben dann für die Assoziierung mit der EU. Sowas gab es bisher zu Belarus nicht. Zweitens hat sich die EU dann in der heißen Phase des Konfliktes in der Ukraine und der Krim, also im Januar, Februar 14, katastrophal falsch und eskalierend verhalten. Ich gehe aus Zeitgründen jetzt nicht auf die Details ein. Das sehe ich hier bisher nicht. Die EU hat sich darauf beschränkt zu sagen, der Verlauf und daher das Ergebnis der Wahlen können wir nicht anerkennen. Dem würde ich persönlich zustimmen. Und sie fordert eine Neuwahl unter Beobachtung, Durchführung, Auszählung der OSZE, also der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die der geeignete Rahmen sind. Die Belarus gehört zu dieser OSZE. Die EU hat es bisher vermieden, im Unterschied zu damals in der Ukraine, Oppositionspersonen, sei es die im Moment im Auslandsexil befindliche, mögliche Gewinnerin der letzten Wahl, jetzt schon zur Präsidentin auszurufen. Und ich kann nur hoffen, dass die EU weiter bei dieser eher zurückhaltenden Position bleibt, die es auch Putin ermöglichen könnte, im Rahmen der OSZE Teil eines Lösungsweges zu werden. Es geht ja bei diesen Fragen auch immer um die Wahrung von Gesicht, das ist uns allen klar, auch keine Sanktionen gegen Lukaschenko zu verhängen. Ist klug, wenn man ja mit ihm doch künftig noch reden und verhandeln will. Und darüber hinaus muss man ja feststellen, es gibt ja im Grunde keine wirklich einheitliche Position der EU zu Belarus. Was wir auf dem Gipfel der Außen- und Militärministerin letzte Woche erlebt haben, war ja zum Teil ein Give and Take. Da wurden ja die Konflikte Griechenland und Türkei und der Belarus-Konflikt miteinander verquickt, weil wir hatten drei EU-Mitgliedstaaten, Polen oder vier Polen und die drei baltischen Staaten, die sofortige und sehr weitreichende Sanktionen gegen Verantwortliche in Belarus gefordert haben, inklusive Lukaschenko. Es gab andere Staaten, die das strikt grundsätzlich abgelehnt haben. Und es gab Länder in der Mitte, dazu gehörte auch Deutschland, die gesagt haben, vorsichtig, zwar gezielte Sanktionen gegen einige Verantwortliche auch in den Sicherheitsorganen, die verantwortlich waren für gewaltsame Niederschlagung friedlicher Demonstrationen, aber keine Sanktionen bisher gegen Lukaschenko. Und dann haben die am weitesten gehen mit ihren Forderungen, die Polen und Litauen und baltischen Staaten gesagt, wenn ihr nicht Sanktionen zustimmt, dann werden wir nicht Sanktionen gegen die Türkei zustimmen. Und das war ja dann der mehr oder weniger faule Kompromiss, der dann eben rausgekommen ist. Also eine einheitliche Position der EU sehe ich auch in diesem Konflikt nicht. Und vielleicht ist sie auch gar nicht so wünschenswert. Denn die einheitliche Position, die man, wie gesagt, im Frühjahr 14 hatte, mit Blick auf die Krim, damals vertreten durch die Außenminister Deutschlands, Polens und Frankreichs, war eher schädlich für die weitere Entwicklung in der Ukraine.